Live on Tape. Der Podcast kurz vor der Nacht. Präsentiert von Gregor Elsbeck.
Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zur zweiten Sendewoche der dritten Staffel, wie immer live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla. Wobei ich ja zugeben muss, so ganz stimmt das heute gar nicht mit dem 23 Uhr, denn es ist irgendwie seit Beginn dieser Staffel so ein bisschen der Wurm drin in unserer Sendung. Denn Sie können sich ja noch dran erinnern, Donnerstag ist sie einfach mal kurzfristig komplett ausgefallen, ohne Vorankündigung, was mir hoffentlich nicht noch einmal passieren wird, zumindest nicht in der laufenden Staffel. Und jetzt diese Montagsausgabe, meine Damen und Herren, ist die erste Folge, die nicht um 23 Uhr online geht. Also die erste von denen, die überhaupt gesendet werden, die nicht um 23 Uhr online geht. Denn die wird jetzt erst um kurz nach 23 Uhr gerade von mir aufgezeichnet. Denn ob Sie es glauben oder nicht, auch heute zu Beginn der Woche an diesem launigen Montagabend gab es schon wieder so einen kleinen Umtrunk bei mir. Ja, jetzt können Sie mich alle komplett für den Alkoholiker halten, aber ich sollte es Ihnen ja eigentlich heute Abend hier mit dieser Sendung beweisen, dass ich dem doch ganz gut widerstehen kann, oder was heißt widerstehen kann, das eben nicht, aber dass ich das doch ganz gut bestehen kann, wenn man denn die richtige Grundlage hat vorher, denn die fehlte mir am Donnerstag und ganz so ausufernd in der Menge der Getränke war es heute auch nicht, deswegen kann ich jetzt zum Glück doch noch zu Ihnen sprechen, aber es wird tatsächlich wohl die erste Folge, die erst gegen 0 Uhr veröffentlicht wird, wage ich jetzt mal so zu prognostizieren. 23 Uhr ist auf jeden Fall schon durch. Ja, und ich muss eigentlich die Folge auch relativ schnell heute zu einem Ende führen, weil ich ja selbst gleich noch schlafen gehen muss, meine Damen und Herren. Man mag es kaum glauben, aber so ist es nun mal, wenn Sie so einen Podcast nur ehrenamtlich neben Ihrem Fulltime-Job machen. Insofern können Sie eigentlich froh sein, dass es in den ersten beiden Staffeln überhaupt so verlässlich die Sendung gab jeden Abend. Und auch die Ausfälle so verlässlich von mir vorhergesagt wurden. Ja, das heißt jetzt natürlich nicht, dass das jetzt einreißen soll in dieser dritten Staffel und dauernd irgendwas ist, aber naja, Sie können sich zumindest schon mal denken, dass das nicht immer so ganz leicht einzurichten ist. So, und ich muss auch gleich nochmal die Rechnung von heute Abend aufdröseln. Ja, hier ein Pale Ale, da ein frittierter Oreo-Keks mit Vanilleeis und so. Also wer sich sowas ausgedacht hat, hier bei uns im Brewdog in Wiesbaden, der könnte auch direkt irgendwie mal für so einen Kunstpreis nominiert werden oder so. Ja, da klappt es gleich im Hintergrund hier, meine Damen und Herren. Das war meine Ohrhörerbüchse, kein geplatzter Oreo-Keks. So, dann gibt es noch zwei Fragen vom Wochenende, die ich heute hier aufwärmen muss, bevor wir zu unseren Meldungen des Tages kommen. Die erste Frage ist, wieso schafft man es im Stadion? Ich war nämlich gestern mal wieder bei uns, ich sag's jetzt schon wieder, bei uns in Mainz im Fußballstadion. Hier bei uns in Wiesbaden, in dem war ich noch nie, muss ich sagen. Mal gespannt, wie lange das dauert, bis es dahin mal kommt. Aber in Mainz mal gestern bei diesem Derby gegen Frankfurt gewesen und man würde sich zwar fast wünschen, nicht da gewesen zu sein, weil es am Ende sowieso wie eine gefühlte Niederlage war als Mainz-Anhänger, wo man sich hier den Sieg noch kurz vor knapp hat nehmen lassen, unnötigerweise, aber wie dem auch sei. Ich nehme an, das wird auch in anderen Stadien so sein, dass Fans ja beim Tor immer schön mit ihrem Schal wedeln, ja, den so doppelt nehmen, mache ich ja auch immer, und dann einmal oben kreisen lassen, so das Handgelenk schön rumdrehen, wo man sich immer wundert, dass das eigene Handgelenk überhaupt noch so gelenkig ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und dann lässt man es da eben so ein paar Sekunden lang kreisen aus Freude über das Tor. Aber, liebe Fans, ja, vielleicht auch liebe Fans, die ihr neu dabei seid, es wäre schon ganz nett, wenn ihr den Schal dann zum Kreisen relativ weit oben anfasst, dass der Teil, der da so locker rumkreist, nicht allzu lang ist und Leute erschlägt, die um euch rumstehen. Denn das war gestern so ähnlich, ja, bei mir in der Nähe da mit einem Freund, der direkt daneben stand, der Martin, der hier auch schon zu Gast war, ja, und da haben wir doch auch etwas komisch geguckt, dass man das auch gar nicht merkt und einfach so tut, als ob man alleine da im Block stehen würde, einfach mal den Schall kreisen lassen. Wahrscheinlich muss man aber fairhalberweise dazu sagen, war das so der Wunschgedanke, dass man einen Propeller in der Hand hätte, mit dem man dann abheben könnte und sich dieses grauenhafte Spiel nicht weiter antun müsste im Stadion. Ja, das steckt ja manchmal auch dahinter, so ein bisschen Fanpsychologie, und dann kann man das Ganze wieder verstehen. Und die zweite Frage vom Wochenende, die eigentlich die alles überstrahlende ist, meine Damen und Herren: Seit wann mögen Hunde eigentlich Äste? Und ich meine jetzt nicht Äste zum Spielen, sondern Äste zum Essen. Ich habe gestern wirklich zum ersten Mal, da muss ich ja selber schon wieder aufstoßen, das haben wir ja hier auch öfter, meine Damen und Herren, kommt aber heute wieder von dem Bier und diesen frittierten Oreo-Keksen. Boah, Wahnsinn. Nein, also nicht zum Spielen, sondern zum selber Essen. Ja, ein wunderschöner schwarzer Labrador hat gestern Abend auf dem Feuerwehrfest in Gonsenheim in der Nähe des Mainzer Stadions tatsächlich sehr, sehr genüsslich, muss man dazu sagen, einen ganzen Ast verputzt. Ja, ja, also habe ich auch zum ersten Mal in meinem, wie Sie wissen, schon über 3 Jahrzehnte währenden Leben gesehen, ja, dass ein Hund mal eben so lockerflockig Holz frisst, aber ja, wieso auch nicht, meine Damen und Herren, da sehen Sie mal, was ein robuster Magen alles so aushalten kann. Wollen wir mal hoffen, dass es diesem Labrador immer noch gut geht. Und falls Sie genaue Hintergründe kennen zu dieser Thematik, falls Sie verwandt mit Martin Rütter sind oder so, dann schreiben Sie mir doch mal, was dahinter steckt. info@schonwieder23uhr.de. Unsere ganzjährig geschaltete E-Mail-Adresse zur Sendung, oder Sie nutzen das Kontaktformular auf unserer ebenfalls ganzjährig geschalteten Homepage, schon wieder 23uhr.de, meine Damen und Herren, die Wege sind bekanntlich unergründlich. So, und dann kommen wir jetzt mal endlich rein in unsere ersten Meldungen für diese Woche, und da bleiben wir auch direkt im kulinarischen Bereich. Es geht aber weg von Baumstümpfen und von Ästen, denn wir bewegen uns jetzt in Richtung Currywurst. Und zwar lautet hier heute eine sehr befreiende Schlagzeile: Autohersteller nach Kantinendrama, VW bringt die Currywurst zurück. Ja, wunderbar, ja, endlich. Der Autohersteller hatte eines seiner Restaurants, seiner Betriebskantinen, vor 2 Jahren auf vegetarische Küche umgestellt. Nun kommen Fleisch und Fisch zurück und damit auch der Kraftriegel der Facharbeiter. Nach einer längeren Pause steht die populäre VW-Currywurst bald wieder auf dem Speisezettel der Kantine im Wolfsburger Vorstandshochhaus. Diese war zuletzt fleischfrei. Seit dem 7. August werde in dem Restaurant, das die auch von Bandarbeitern genutzt wird, aber wieder Fleisch und Fisch angeboten, sagte eine Sprecherin. Damit stehe auch einem Comeback der Currywurst nichts mehr im Wege. Wann die Wurst erstmals wieder serviert werde, ließ die Sprecherin vorerst offen. Sicher sei aber bereits, dass auch die vegane Version der Wurst im Programm bleiben werde. Ja, damit muss man dann wohl heutzutage leben, liebe VW-Belegschaft, aber ab und an aus Gesundheitsgründen wird die euch auch nicht schaden. Die Entscheidung, die Kantine im sogenannten Markenhochhaus in Wolfsburg auf fleischfreie Kost umzustellen, hatte vor 2 Jahren für ordentliche Wirbel gesorgt, vor allem die Reaktion von Altkanzler Schröder. Über den Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion befeuerte damals eine Debatte um Fleischverzehr im Unternehmen. Wenn ich noch im Aufsichtsrat von VW säße, hätte es sowas nicht gegeben, schrieb Schröder bei LinkedIn. Ja, Herr Altkanzler, man muss allerdings auch sagen, wenn Sie noch im Aufsichtsrat von VW säßen, würde es wohl ganz VW nicht mehr geben. Ja, das kommt eben dazu, dann wäre es von Putin direkt einverleibt worden oder so. Wären wir unseren größten deutschen Autobauer auch schon los, beziehungsweise ist es überhaupt noch der größte? Man weiß ja nicht, nachdem Herbert Diess weg ist, ja. Der Nachfrage nach der VW-Currywurst hatte die Verbannung aus dem Betriebsrestaurant in Wolfsburg nie einen Abschluss Abbruch getan. Trotz Corona-Pandemie und Umstellung auf vegane Küche stieg der Absatz des werkseigenen Fleischproduktes sogar an, hieß es bei VW im vergangenen Jahr. Es geht nicht gegen die Currywurst, die wir nach wie vor in allen Kantinen des Werkes anbieten, sagte der damalige VW-Gastronomiechef. Schließlich habe VW mehr als 30 Kantinen und Kioske im Werk und in allen anderen blieb die Currywurst im Programm. Also nur im Vorstandshaus, wo man sagt, da sitzen die Leute nur am Schreibtisch und leben deshalb eh schon ungesund genug. Da schaffen wir sie jetzt mal ab. Aber die Arbeiter am Fließband, ja, die in der Fertigung stehen, die können natürlich nach wie vor ihre Currywurst essen. Während der Pandemie führte VW sogar einen Lieferdienst ein, damit Mitarbeiter im Homeoffice an ihre Currywurst kommen. Also das ist wirklich eine Currywurstliebe par excellence. Die schafft man weder in Berlin noch im Ruhrgebiet, wo die Currywurst ja irgendwo ihren Ursprung hatte. Am Ende, so hieß es damals bei VW, wurden sogar mehr Currywürste verkauft als vor der Pandemie. VW-Markenchef Thomas Schäfer hatte sich bei seinem Amtsantritt vor einem Jahr als Freund des Klassikers zu erkennen gegeben. Let's have a Currywurst, sagte er im Juli 22 am Ende seines Begrüßungsvideos. Betriebsratschefin Daniela Cavallo hatte wenige Tage zuvor sogar auf der Betriebsversammlung für das Fleischprodukt geworben. Nehmt am besten noch eine Packung Currywurst und Ketchup mit nach Hause, sagte sie im Juni 2022 in ihrer Rede an die Belegschaft. Mit der Rückkehr von Fleisch und Fischen, die zuletzt vegane Kantine im Markenhochhaus, reagiert VW eigenen Angaben zufolge auf eine Mitarbeiterbefragung Anfang des Jahres. Dem Wunsch der Belegschaft folgend bietet das Betriebsrestaurant des Hochhauses seit dem 7.8.23 neben den veganen und vegetarischen Speisen eine zusätzliche Komponente mit Fisch oder Fleisch an. Aber so muss man das heutzutage schon nennen, meine Damen und Herren, Sie hören das schon raus. Eine zusätzliche Komponente, das hört sich dann immer so an wie so eine Beigabe, die keinem wehtut, ja, aber so das richtig harte Essen, das ist natürlich inzwischen vegan, aber es gibt dann doch für diese unbelehrbaren Fleischliebhaber eine Komponente dazu. Das gucke ich mir morgen auch mal an, hier bei uns im Regal, bei Rewe und Edeka und sonst wo, wo denn da diese ganzen Komponenten eigentlich liegen. Damit wolle man auch Gruppen, in denen nur einzelne Mitarbeiter vegan speisen wollen, den Besuch der Kantine ermöglichen. Das soll auch andere Kantinen entlasten, auf die solche Gruppen bisher ausweichen mussten. Na, also werden sogar noch die Kantinenmitarbeiter entlastet durch die inzwischen wieder fleischhaltige Currywurst. Wunderbar. Ja, und darauf erstmal ein frisch gezapftes Tässchen koffeinhaltige Apfelschorle zum Wohl. Wunderbar. Also was Erfrischenderes gibt es gar nicht mehr. Da kann ich Pale Ales trinken und Weinschorlen so viel ich will. Die koffeinhaltige Apfelschorle kann doch nichts ersetzen. Und genauso können eigentlich Plastiktrinkhalme kaum so wirklich ersetzt werden, auch wenn das immer wieder versucht wird durch Papier- oder Bambustrinkhalme und Strohhalme. Aber man muss sagen, es gibt jetzt eine neue Studie und da sind wir direkt bei der nächsten Meldung. Halme und Einweggeschirr aus Papierstudien decken Gefahren auf. Und der Verkauf von Plastiktrinkhalmen ist seit dem 3. Juli 2021 in der EU verboten. Restaurants bieten inzwischen vermehrt Exemplare aus Papier an. Die allerdings können für Umwelt und Gesundheit ebenfalls schädlich sein, warnt ein Forschungsteam in einer Zeitschrift mit einem wunderbar griffigen Namen, den sich jeder sofort merken kann. Die Fachzeitschrift heißt nämlich Food Additives and Contaminants Part A. Vor allem dieses Part A gefällt mir sehr gut. Was wäre denn dann Part B oder Part C, liebe Leute, die ihr diese Zeitschrift herausgibt? Wäre für mich auch mal ganz interessant zu wissen. Viele vermeintlich umweltfreundliche Trinkhalme aus Papier oder Bambus enthalten demnach langlebige und potenziell giftige Chemikalien, sogenannte PFAS. Das sagt die FACPA, die Food Additives and Contaminants Part A Zeitschrift. Ja, so konnten wir es heute hier lesen. Wunderbar. Die Gruppe um Timo Groffen von der Universität Antwerpen hatte Trinkhalme von 39 in Belgien erhältlichen Marken untersucht. In 18 von 20 getesteten Papierhalmen wurde PFAS nachgewiesen. auch in 4 von 5 Bambushalmen, 3 von 4 Plastikhalmen und sogar in 2 von 5 Glastrinkhalmen wiesen sie diese Substanzen in unterschiedlicher Menge nach. Lediglich in Halmen aus Edelstahl waren keine PFAS zu finden. Das ist doch beruhigend. Wenigstens im Edelstahl, meine Damen und Herren, keine Zusätze drin. Edelstahl ist noch rein, sogar in Belgien. Das will schon was heißen in heutigen Zeiten. Also trinken Sie am besten aus Edelstahlhalmen, meine Damen und Herren. Wenn Sie keine haben, kein Problem. Kosten nur das Dreifache, wie die regelrechten Papierhalme hier. Die Forscher fanden mittels eines speziellen Massenspektronomieverfahrens unter anderem Trifluoressigsäure und Trifluormethansulfonsäure. Und da sehen Sie das, was ich Ihnen eingangs sagte, meine Damen und Herren. Ich kann selbst nach einigen Bier solche Begriffe noch fehlerfrei aufsagen. Da sollten Sie mir eigentlich relativ dankbar für sein, auch nach fast 60 Folgen. Beide Chemikalien sind gut wasserlöslich, sodass die Gefahr besteht, dass sie vom Strohhalm in das Getränk übergehen. Erläutert das Team, ob und in welchem Umfang diese und andere PFAS aus den Trinkhalmen vom Menschen aufgenommen werden müsse, nun genauer untersucht werden. Aber bei manchen Menschen kann man es eigentlich schon merken, da braucht man gar nicht mehr viel untersuchen. Und wer weiß, ob dieser Hund, der da gestern das Holz gefressen hat, nicht auch, aber ist ja auch egal, meine Damen und Herren. Ja, auf jeden Fall, Sie sehen, am besten vollkommen ohne Strohhalme trinken. Dann könnte es für Sie noch zu einem längeren Leben führen. Apropos längeres Leben, eine traurige Meldung erreichte uns heute aus den USA. Der langjährige, jahrzehntelange The Price is Right Moderator Bob Barker ist im Alter von 99 Jahren gestorben, nur wenige Monate vor seinem 100. Geburtstag. Er ist der die Gameshow Der Preis ist heiß, wie sie hier bei uns zu Lande bekannt wurde, mit Harry Weinfurt, zu dem Erfolg gemacht hat, der sie in vielen Ländern weltweit ist. Also da senden wir heute mal spielfreudige Grüße in den Himmel an Bob Barker. Das mal so kurz nur als Einschub. Und dann sind wir schon direkt bei der letzten Meldung für heute. Aufsehenerregender Fall in Australien. Lebt und zappelt. Ärzte finden Wurm im Gehirn einer Frau. Ja, wie kam der dahin? Ja. Also man könnte auf der einen Seite fragen, wie kam der Wurm ins Gehirn einer Frau? Auf der anderen könnte man aber auch fragen, wie kam eine Frau mit Gehirn zu einem Wurm? Ja, beides ist nicht gerade so häufig. Nach monatelangen Beschwerden entdecken Ärzte im Gehirn einer Frau einen lebenden Wurm im australischen Canberra. Und da bin ich jetzt relativ froh, dass es in Canberra ist und nicht in Perth, Sie wissen, eine Stadt, die uns hier besonders liegt seit der 50. Sendung. In Perth ist es nicht, sondern im australischen Canberra haben Ärzte einen lebenden Wurm aus dem Gehirn einer Frau entfernt. Wie aus einem Artikel im Magazin Emerging Infectious Diseases hervorgeht, auch das kann ich noch fehlerfrei aussprechen und auch das ein wunderbarer Magazintitel, meine Damen und Herren, ist dies weltweit der erste derartige Fund, der dokumentiert wurde. Wer hätte das gedacht? Demnach hatte die 64-Jährige aus New South Wales, einem der Lieblingsorte von King Charles III, nicht unweit von Perth, meine Damen und Herren, im Januar 2021, wir müssen auch hier ein bisschen Evelyn Hamann ersetzen, die damals bei Loriot so wunderbar das TH als Fernsehansagerin praktiziert hat, im Januar 2021 wochenlang Bauchschmerzen und Durchfall, gefolgt von trockenem Husten und nächtlichen Schweißausbrüchen. Die werde ich gleich auch noch haben nach der späten Sendung hier. Die Diagnose lautete damals Diabetes, Schilddrüsenunterfunktion und Depression. Bei einer Computertomographie wurden zudem Auffälligkeiten in Lunge, Leber und Milz festgestellt. Auch das könnte man bei mir heute Abend sicherlich feststellen. Soweit noch nichts Besonderes. Die Patientin wurde behandelt, kam aber 3 Wochen später wieder mit Beschwerden in die Klinik zurück. Dem Bericht zufolge fiel der Test auf einen Parasiten damals negativ aus. Stattdessen diagnostizierten die Ärzte zusätzlich eine seltene Bluterkrankung, die sie behandelten. 2022 kamen allerdings weitere Symptome bei der 64-Jährigen hinzu. Die Depression verschlimmerte sich und die Frau klagte über Vergesslichkeit. Bei einem Screening entdeckten die Ärzte im Gehirn eine fadenförmige Struktur, bei der es sich um einen 8 cm großen lebenden Spulwurm handelte. Also kein Spülwurm, weil sie einmal mal ihre Gehirnwindung durchgespült hat. Nein, ein Spulwurm, der sich wie um so eine Spule wickelte. Da kommt der Name nicht von ungefähr. Oh mein Gott, Sie glauben nicht, was ich gerade im Gehirn dieser Frau gefunden habe. Und es lebt und zappelt, sagte der behandelnde Neurochirurg Dr. Hari Priya Bandi des zuständigen Krankenhauses in Canberra über den außergewöhnlichen Fund, dem britischen Guardian. Ja, das ist auch schön. Sie glauben nicht, was ich gerade im Gehirn dieser Frau gefunden habe. Es lebt und zappelt. Da kann die Frau aber froh sein, denn gibt heutzutage leider viele Menschen, bei denen im Gehirn überhaupt nichts mehr lebt und zappelt. Ja, da hat diese Frau, diese 64-Jährige, vielen anderen Lebewesen auf diesem Planeten schon was voraus, vor allem vielen menschlichen. Es handele sich um eine einmalige Entdeckung in der Karriere, sagte Dr. Sanjaya Senyanyake, Arzt für Infektionskrankheiten. Der hat da wahrscheinlich noch mitbehandelt, damit er dem Guardian auch so tolle Aussagen zukommen lassen kann. Niemand hatte damit gerechnet, das zu finden. Und wahrscheinlich hat der Wurm auch nicht damit gerechnet, dass er gefunden wird. Bei den Untersuchungen des Wurms stellte sich heraus, dass es sich um einen Spulwurm handelt, der gewöhnlich in Pythons vorkommt, also in Schlangen. Auch Ophidascaris robertsi genannt, dass sich der Parasit bei der Frau eingenistet hat, erklärten sich die Ärzte so, dass sie in der Nähe eines Seegebiets lebt, wo es auch Teppichpythons gibt. Ja, dann ist die Lage ja klar. Ziehen Sie bloß nie irgendwo hin, wo es Teppichpythons gibt, meine Damen und Herren. Oder mit anderen Worten, lassen Sie Ihre Finger von Australien, da können Sie mit solchen Viechern sowieso noch viel mehr erleben. Obwohl die Frau keinen direkten Kontakt zu Schlangen gehabt hätte, sei es möglich, dass sie die Larve durch den Verzehr von Gräsern zu sich genommen hat oder am See mit dem Kot der Python in Berührung gekommen ist, so die Mediziner in der Studie. Auch sowas kann in Australien relativ leicht passieren, da sollte man nicht drüber lachen. Senyanyake sagte dem Guardian, es müsse überprüft werden, dass sich keine weiteren Larven in anderen Organen eingenistet haben. Diese arme Patientin war so mutig, sagte die Ärztin, sie erhole sich gut. Hoffentlich erholt sich auch der Wurm gut, denn das muss für ihn doch ein ziemlicher Schrecken gewesen sein, mal Einblicke in ein menschliches Gehirn zu haben. Ja, und wenn Sie Einblicke in unseren absurd erfolgreichen Instagram-Channel haben wollen, meine Damen und Herren, dann kann ich Ihnen zum Abschluss der heutigen Sendung nur empfehlen, diesem auch zu folgen, denn dann können Sie am Ende der laufenden Staffel Mitte Oktober eine von 3 Fantassen zur Sendung gewinnen, die gerade noch in Produktion sind und von denen ich Ihnen dann aber hoffentlich im Laufe dieser Woche noch ein Foto zeigen kann. Ebenfalls auf unserem absurd erfolgreichen Instagram-Channel. So, dann nehmen wir nochmal ein Schlückchen zum Abschluss. Prost. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen gleich in der Aufnahme vorkommen wird, meine Damen und Herren. Aber wenn ich so leicht lispeln sollte in der heutigen Folge, gelispelt haben sollte, dann liegt es daran, dass ich irgendwas unter der Zunge habe. Ich glaube, ich habe mir da irgendwie unbewusst draufgebissen oder so, komische Sache irgendwie. Oder es lag an diesen frittierten Oreo-Keksen, man weiß es nicht. Aber besser irgendeine Hemmung unter der Zunge als ein Wurm, ein Spulwurm im Gehirn, meine Damen und Herren. Und mit dieser fabelhaften Erkenntnis entlasse ich Sie dann in die Nacht. Wohl dem muss man natürlich sagen, die diese Sendung überhaupt erst immer am nächsten Tag hören. Sie haben ja gar nicht gemerkt, dass sie heute Abend erst später erschienen ist, gegen 0 Uhr. Und ja, insofern, Sie belasse ich jetzt mal in dem Glauben, dass es heute schon wieder 23 Uhr war. Aber ich bin bestrebt, es morgen dann wirklich wieder zu dieser Zeit zu veröffentlichen. Und ja, eine Verabredung, die ich selbst morgen Abend schon wieder habe, nicht zu lang werden zu lassen. Und auch das war gerade schon wieder ein Aufstoßer. Das ist jetzt aber das Pale Ale, was so langsam rauskommt. Hat alles nichts mit der koffeinhaltigen Apfelschorle zu tun. So. Damit entlasse ich Sie in die heutige Nacht, meine Damen und Herren, und sage wie immer ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend. Nacht.